Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Am 11. Juni 2015 wurde Werner Freistetter zum Militärbischof von Österreich geweiht. Im Interview erzählt er mir über seine ersten 5 Jahre an der Spitze der Militärdiözese, wo er für rund 100.000 Bundesheerangehörige zuständig ist. Was ist in den vergangenen Jahren gelungen, was nicht, was ist vor allem auch das Besondere der Seelsorge an und für Soldaten? Welche Lehren zieht der Bischof, der auch für die kirchlichen Entwicklungshilfeorganisationen zuständig ist, aus der Corona-Krise? Auch darüber werden wir uns unterhalten. Bischof Freistetter war im vergangenen Jahr auch apostolischer Administrator in der von Konflikten heimgesuchten Diözese Gurk-Klagenfurt. Auch über diese Zeit gibt er im Interview Auskunft und er nimmt auch zu schwierigen Themen wie Rassismus, Missbrauch und Demokratieverdrossenheit Stellung. Also, hören Sie sich das an. Herr Bischof Werner Freistetter, ich kann mich noch gut erinnern, vor 5 Jahren im Juni, am 11. Juni in Wiener Neustadt. Es war fürchterlich heiß vor der Kirche, vor dem Wiener Neustädter Dom drinnen, war es auch heiß aus anderen Gründen. Da sind Sie zum Bischof geweiht worden. Sie haben jetzt Ihr 5-jähriges Bischofsjubiläum. Haben diese 5 Jahre Ihren Erwartungen entsprochen? Hätten Sie sich vorgestellt, dass es so sein wird, wie es war?
Die 5 Jahre waren voller Überraschungen. Man hat natürlich als Priester und auch wenn man mit einem Bischof, wie ich mit meinem Vorgänger, Bischof Christian Werner zusammengearbeitet hat, bestimmte Ideen und Vorstellungen, was da auf einen zukommen könnte. Aber wie gesagt, vieles war unvorhersehbar, hat mich überrascht und ich habe viel dazugelernt.
Wir werden jetzt auf die einzelnen Jahre oder Großthemen, die da passiert sind, noch eingehen im Interview. In letzter Zeit war natürlich ein Thema ganz besonders präsent, die Corona-Krise. Wie sind Sie denn persönlich durch diese Krise gekommen und wie ist die Militärseelsorge durch die Krise gekommen?
Ich persönlich habe die ersten paar Tage, als ich zu Hause war, wie viele andere auch, so wie einen etwas unverhofften Urlaub empfunden. Man konnte sich mit Dingen beschäftigen, die herumliegen, lesen, endlich ein paar Fragen vertiefen. Aber je weiter das fortgeschritten ist in der Zeit, desto mehr habe ich empfunden, dass es doch eine sehr ungewöhnliche Zeit war. Normalerweise wäre diese Zeit gerade in der Fastenzeit, Osterzeit, nach Pfingsten voll mit Gottesdiensten, Veranstaltungen, Firmungen und so weiter gewesen. Und es war also ganz eigentümlich, wie plötzlich alles über die sozialen und medialen Kommunikationsmittel laufen musste. Ich habe allerdings gelernt, das habe ich vorher nicht als Erfahrung gehabt, eine Videokonferenz zum Beispiel in verschiedenen Formaten zu führen. Das bin ich jetzt schon recht gewohnt. Es geht natürlich auch so, aber diese Erfahrung war eine ganz eigene. Für mich persönlich war die Sinngebung dieser Zeit auch verbunden mit einer Art, mit einer Geste der Solidarität. Die Tatsache, dass so vieles am kirchlichen Leben, was wir normalerweise als selbstverständlich annehmen und leben, nicht möglich war, das hat mich dazu geführt, dass ich mich sehr solidarisch empfunden habe, ganz bewusst mit Menschen, für die das in der Welt der Normalzustand ist. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kirche sich einschränken muss in ihrem Leben, aus verschiedensten Gründen in ihrer ganzen Geschichte, sei es Diskriminierung, Unterdrückung, Verfolgung oder wie in Brasilien ganz einfach die riesige Ausdehnung des Landes, sodass vieles einfach nicht möglich ist. Das wird einem dann von außen natürlich aufgedrängt, aber ich habe das einfach gelebt auch als eine Geste der Solidarität mit Menschen, für die das im christlichen Kirchenleben der Normalzustand ist.
Sie sind ja in der Bischofskonferenz auch für Mission, Weltkirche, auch so ein bisschen salopp gesagt Entwicklungszusammenarbeit und so zuständig. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Nochmal kurz zurück zur Corona-Krise. Jetzt, wie war denn das in der Militärseelsorge beim Bundesheer, im Schützengraben? konnten die Seelsorger jetzt ja nicht zu den Soldaten oder schon? Oder wie hat sich denn das in der Praxis abgespielt? Was war möglich, was war nicht möglich? Ist es den Soldaten abgegangen? Ist es ihnen abgegangen, dieser Kontakt? Wie war das?
Also mir ist es auf jeden Fall abgegangen. Wie gesagt, diese Zeit wäre normalerweise eine Zeit intensivster Begegnungen gewesen. Im Bundesheer war das geregelt, auch wie in anderen staatlichen Institutionen mit Homeoffice. Allerdings hing das ein bisschen ab von der Situation der einzelnen Militärkommanden. Es gibt ja Zuständigkeiten für die Assistenzeinsätze verschiedenster Art. Und da war es so, dass es von den zuständigen Kommandanten durchaus gewünscht war, dass auch in dieser Zeit mit allen Vorsichtsmaßnahmen Militärseelsorger Soldaten besuchen, betreuen, mit ihnen feiern, eben mit allen Kautelen, die es da gibt, Mund-Nasen-Schutz-Entfernung und so weiter. Auch mit den Gottesdiensten, da habe ich in Anlehnung an die Rahmenordnung der Bischofskonferenz auch eigene Vorgaben gemacht, wie das zu geschehen hat. Was ich sagen kann und was mir in den Berichten zurückgemeldet worden ist, die Soldaten waren sehr froh über Besuche von Seelsorgern. Die waren sehr froh darüber, weil etwas auch den eintönigen Dienstverlauf unterbrochen hat und auch die menschliche Zuwendung geschätzt wurde. Mir selber ist es abgegangen.
Sie haben einen persönlichen Digitalisierungsschub erlebt, auch die Militärseelsorge als Ganze?
Ja, wir haben natürlich, wobei es im Bundesheer natürlich schon lange Standard ist, dass man verschiedene Formate von Konferenzen auch digital nutzt. Auch in der Seelsorge sind wir das jetzt gewohnt und da hatten wir keinen großen Schwerpunkt, weil in der Seelsorge es immer darauf ankommt, doch die persönliche Begegnung, das Austausch von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Und da haben wir gelernt, auch diese Möglichkeiten mehr zu nutzen.
Man muss immer aufpassen, was man sagt, wenn man ein Interview gibt, denn es gibt das Archiv der Journalisten und da gibt es zum Beispiel eine Meldung, Freistädter Doppelpunkt Zustand des Bundesheeres, besorgniserregend, das war im vergangenen Herbst, das war noch vor dem Antritt der neuen, jetzigen Bundesregierung, wo sie sich doch auch berechtigt Sorgen gemacht haben, dass ja vieles, vor allem auch finanziell und vielleicht auch personell, im Argen liegt. Vor kurzem gab es eine neue Aussendung gemeinsam mit der neuen Bundesministerin für die Landesverteidigung, die Frau Claudia Tanner. Ja, da haben sie sehr harmonisch gewirkt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der neuen Ministerin?
Ja, ich muss sagen, das ist seit meiner ersten Begegnung sehr gut. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass die Frau Bundesministerin die Arbeit der Militärseelsorge und zwar aller Religionen und Konfessionen sehr schätzt und auch einen klaren Blick auf deren Bedeutung hat. In der Corona-Zeit waren natürlich Begegnungen nicht möglich, aber ich habe eben den Eindruck, dass hier ein großes Wohlwollen uns gegenüber da ist und was mich auch sehr freut. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es jetzt sehr notwendig sein wird, vielleicht ist das ein Schluss, den man aus der Corona-Krise ziehen kann, dass es immer noch notwendig sein wird, in die Ausrüstung von Soldaten, in deren Sicherheit, in Transportmittel für Einsätze, diese Dinge zu investieren. Da hat sich an meiner Beurteilung nichts geändert.
Kommen wir wieder ein bisschen zurück zur Militärseelsorge. Sie haben es auch schon kurz angesprochen, aber trotzdem vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, aus diesen vergangenen Wochen und Monaten, welche Lehren ziehen Sie für die Militärseelsorge? Was muss man vielleicht in Zukunft, oder wo ist man drauf gekommen, was wirklich wichtig ist für die Arbeit, was vielleicht nicht so wichtig ist? Gibt es da schon erste Rückschlüsse?
Ein erster Rückschluss war eigentlich etwas, was wir immer schon gewusst haben und auch nach Kräften versucht haben, nämlich die direkte Begegnung und das Annehmen der Fragen der Soldaten und das Mitgehen und ihnen Beistehen in ihrer Situation, das gehört sicher zu den wichtigsten Schwerpunkten. wir sind auch in der Militärseelsorge, wie so in manchen Pfarren, auch in der Gefahr, uns sehr zu konzentrieren auf Events, eine schöne große Messe, eine Segensfeier, irgendetwas, was man planen und durchführen kann und dann sagen kann, das haben wir gemacht, feierliche Messen und so weiter. Das alles ist wichtig und schön und gut, aber diese persönliche Begegnung und das sich persönlich in Beziehung setzen mit den Soldaten gehört doch zur Kernaufgabe und ist, glaube ich, einer der wichtigsten Arbeitsfelder. Und nachdem wir das jetzt so eine ganze Reihe lang vermisst haben, ist, wie auch in anderen Bereichen, uns neu aufgegangen, wie wichtig und wertvoll das ist.
Jetzt braucht man aber gerade dazu natürlich auch das notwendige Personal, sprich die Mitarbeiter der Seelsorge. Wie zufrieden sind Sie da mit der Zahl Ihrer Priester, Diakone und was es sonst noch alles an wichtigen Laienmitarbeitern, ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck, gibt?
Also was unsere Seelsorge betrifft, da kommen wir gerade zurecht. In den nächsten Jahren wird sukzessive ein Pensionsschub anstehen. Das heißt, es werden verschiedene Militärseelsorger, die schon lange bei uns Dienst tun, in Pension gehen. Und da wird sich vieles strukturell ändern müssen. Und ich hoffe natürlich auch auf die Bereitschaft von der Diözesen und der Orden, uns geeignete Priester zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Mitarbeit von Laien bei uns immer schon sehr, sehr wichtig war. Dass hier aber unbedingt eine vertiefte Schulung erforderlich ist für viele Aufgaben, die wir in der nächsten Zeit ins Auge fassen müssen. Interessant ist, dass der Diakonat recht gut aufgenommen wird und ankommt, aber das ist ein gesamtkirchliches Phänomen. Wir haben einige Diakone im Militärbereich. Ich werde im September wieder einen Unteroffizier zum Diakon weihen. Also hier müssen wir wirklich sowohl strukturell wie personell durchaus neue Wege suchen.
Wie viele Priester haben Sie derzeit, wie viele Diakone?
Etwa 20 Priester und 5 Diakone. Was für uns wichtig wäre, wären auch Priester, die sich für eine Milizfunktion interessieren. Das war in der Vergangenheit sehr wichtig. Ich selber habe als Milizseelsorger meinen ersten Auslandseinsatz am Golan unternehmen können. Das wären Kapläne oder Pfarrer oder Moderatoren, die eben eine Nebenfunktion beim Militär ausüben können. Auch das wäre sehr hilfreich.
Das heißt, es sind dann Priester, die eigentlich in ihren Diözesen ganz normalen Dienst tun und zusätzlich für eine gewisse Zeit quasi als Leiharbeiter auch in der Militärseelsorge.
So wie es eben in der Miliz der Fall ist. Es gibt ja Milizsoldaten, die sind jetzt wieder ein wenig in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt, die das eben als Nebenaufgabe neben ihrem Beruf machen und sich zur Verfügung stellen.
Sie waren in den letzten Jahren ja nicht nur Militärbischof, nein, Sie waren auch eine Zeit lang Administrator in Kärnten, Administrator, also päpstlicher Vertreter quasi, in der Diözese Gurk-Klagenfurt. Jetzt gibt es seit einigen Monaten ja mit Josef Markets einen neuen Bischof, damit ist Ihr Amt auch zu Ende gegangen. Wie sehen Sie denn aktuell die Situation in Kärnten?
Ja, ich habe mich sehr über die Ernennung von Josef Markets gefreut. Habe mit ihm auch eine sehr gute persönliche Beziehung. Über die Situation dort vermag ich im Moment nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass sich der neue Bischof sehr bemüht, bestehende Herausforderungen anzunehmen und die Diözese auf einen neuen Weg zu führen. Er ist ja ein Mensch, der aus der Caritas kommt und da einen ganz starken Schwerpunkt hat. Und den versucht er auch, obwohl das gar nicht leicht ist natürlich, in der Diözese auf allen Ebenen hineinzubringen und das seelsorgliche Leben danach auszurichten. Also dieses Anliegen für die Armen, für die am Rand Stehenden. Und ich finde das eine sehr, sehr fruchtbringende, für Kärnten sehr gute Ausrichtung.
Wie haben Sie denn Ihren Dienst als Administrator erlebt? Das waren doch sehr herausfordernde Monate.
Ja, herausfordernd, aber das war ganz interessant. Also ich habe eine Diözese kennengelernt, weil das Militärdiakonat doch von der Situation her doch anders strukturiert und aufgebaut ist. Eine zivile Diözese mit all ihren Einrichtungen, mit den Herausforderungen, die es dort gibt auf allen Ebenen. Und ich habe das als eine sehr anstrengende, aber sehr interessante Zeit empfunden, wo ich sehr den Kontakt und die Auseinandersetzung, den Austausch mit den Menschen gesucht habe, mit sehr vielen Gesprächen und Begegnungen. Und mein Ziel war eigentlich immer, dem kommenden Bischof sozusagen einen guten Boden zu bereiten. Und ich habe den Eindruck, dass das gelungen ist.
Trotzdem nachgefragt, kann man in einer Situation, wo das doch sehr polarisiert ist, wo es durchaus auch Gräben gibt, die da schon über viele Jahre natürlich erarbeitet wurden in dieser Art und Weise, da kann man doch eigentlich nur, ganz egal was man macht es immer falsch, weil allen kann man es ja nicht recht machen.
Ja, meine Linie war einfach die, dass ich diese Probleme nicht lösen kann. Ich bin für eine gewisse Zeit da und habe im Grunde genommen eine Übergangsperiode zu verantworten. Was man in einer solchen Situation machen kann, ich habe das auch im Gespräch immer wieder dort verglichen, es wird ja auch bei persönlichen Beziehungskrisen wird oft jemand von außen geholt, der vielleicht einen frischen Blick auf die Sache werfen kann und dem vielleicht mehr auffällt als den Involvierten, direkt im Konflikt Involvierten, was es an Möglichkeiten gibt, was es an Gemeinsamem gibt und was doch ein gemeinsames Ziel wäre. Ich habe immer gesagt, obwohl das von verschiedensten Seiten von mir eigentlich fast verlangt wurde, dass ich mich eindeutig in diesem Konflikt positioniere, was ich nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es hier, ich habe das dann mit Brücken bauen und Behelfsbrücken, wie das beim Bundesheer auch immer wieder gemacht wird, verglichen, dass ich hier da in dieser Weise die Situation ein wenig öffne, entschärfe und vor allem Gesprächsmöglichkeiten eröffne. Und da bin ich sehr stark auch engagiert gewesen, gerade in diesem Anliegen.
Sie haben selbst, wie es dann zum neuen Bischof gekommen ist in Kärnten, gesagt, dass eben jetzt Dialog und Versöhnung und das alles ansteht und notwendig ist. Und ein kleiner Nebensatz, dass es auch sehr fein wäre, ist ein bisschen frei übersetzt jetzt, wenn dann doch aus Rom auch einmal so eine Art Abschlussbericht oder zumindest eine Stellungnahme kommt. Es gibt ja genügend Berichte, die von Österreich nach Rom gegangen sind. Aber offiziell ist mir zumindest nicht bekannt, dass sich Rom zu diesem Fall geäußert hat. Warum nicht? Oder wissen Sie ja mehr?
Nein, da weiß ich nicht mehr. Das ist ein Anliegen, das immer wieder an mich herangetragen wurde, wenn man gemeint hat, ich hätte einen Direktdraht zum Papst, was nicht der Fall ist, was an den Nunzius auch herangetragen wurde. Ich habe immer gemeint, solange noch irgendwelche gerichtlichen Verfahren anhängig sind, wird sich Rom sehr hüten, hier Position zu beziehen. Das wäre ja auch meine Erfahrung in der Arbeit beim Heiligen Stuhl. Das hat sich bewahrheitet, meine ich. Was Rom dann machen oder sagen wird, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ein anderes Thema, das heuer eigentlich auf Corona-bedingt kaum ein Thema war. Wir haben das Jubiläum oder das Gedenkjubiläum, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hätte im Mai stattfinden sollen, hat aber kaum stattgefunden aufgrund der Corona-Maßnahmen. Was hätten Sie denn dazu als Militärbischof gesagt, wenn es etwas zu sagen gegeben hätte von Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen?
Der Konjunktiv ist nett. Ja. Also für mich, ich habe da einen sehr persönlichen Zugang dazu. Ich bin ja 1953 geboren, das heißt in der Generation, die direkt, ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und in die Zweite Republik hinein aufgewachsen ist. Mein Vater hat selber als Soldat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, war auch in Gefangenschaft. Meine Mutter ist in Mauthausen geboren, hat dort gelebt und hat mir immer wieder von ihren Eindrücken rund um das dortige Konzentrationslager erzählt. Also ich habe eigentlich seit meiner Kindheit, ist das für mich eine sehr lebendige Realität, mit der ich mich sehr stark beschäftigt habe, immer wieder. Und wo ich immer noch fassungslos davor stehe, auch wenn man noch so viel liest und Erklärungen sich anschaut, fassungslos davor stehe, wie so etwas möglich war. Also ich meine jetzt nicht nur die Vernichtung der Juden und anderer, sondern auch, wie es zu diesem System kommen konnte. Und das spannt natürlich einen Bogen bis hinein in die Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg, den Lasten, die es dort gegeben hat, der Zwischenkriegszeit mit dieser polarisierten Situation. Und da hätte ich wohl darauf hingewiesen, dass gesellschaftliches und politisches Klima wichtig ist, indem man einen politischen Andersdenkenden oder Kritiker oder eine gesellschaftliche Situation des Pluralismus als etwas Gutes annehmen soll. Also die politische und gesellschaftliche Situation, in der Dialog und Anerkennung und Wertschätzung des anderen möglich ist, wie wichtig das ist. Und dass verhärtete Fronten und Herabsetzung anderer ein Anfang in eine Katastrophe sein kann. Also da hätte ich sehr darauf hingewiesen, meine ich, hätte ich was gesagt. Und die Situation des Zweiten Weltkriegs und der Ausgang des Zweiten Weltkriegs hat uns ja, und ich habe das in meinem Heranwachsen, in meiner Jugend erlebt, hat uns ja bestimmt bis vor kurzem. Und ich denke, die Folgen sind immer noch nicht ganz ausgestanden.
Ich greife das jetzt mal auf, diesen Gedanken, behaupte, es gibt doch auch in einigen europäischen Ländern durchaus besorgniserregende Entwicklungen, ich will das jetzt mit nichts vergleichen, aber dass doch Demokratie und Rechtsstaat vielleicht nicht gleich auf der Kippe stehen, aber es Tendenzen gibt, dass man das Ganze dann doch nicht so ernst nimmt. Man redet sich dann auf Corona aus oder auch auf was anderes aus und sucht halt Feindbilder, ich nenne jetzt keine Namen, aber sehen Sie diese Gefahr auch?
Ja, also ich kann Ihnen sagen, die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe in der Zeit der Corona, war auch etwas Literatur über die Frage von Ausnahmezustand und Staatsnotstand und diese Dinge. Ja. Wir haben sehr lange, und ich muss sagen, auch während der Zeit nach dem Fall der Mauer, wie man so sagt, gemeint, dass unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sozusagen ein selbstevidentes Modell sind, das doch so gut ist, dass das jeder einsehen muss. Und da waren auch viele Hoffnungen in den 90er Jahren, dass das jetzt zu einem Demokratisierungsschub führen will. Manche dieser Annahmen waren etwas naiv, denn der Kampf um Macht, die Positionierung eines Landes, die Menschen in ihren Bedürfnissen und Wünschen, das ist sehr vielfältig und wir haben sicher aus dieser Krise und aus der Situation gelernt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht etwas Selbstverständliches sind, sondern tatsächlich immer neu errungen werden muss oder erhalten werden muss oder in der Bedeutung, im Bewusstsein der Menschen verankert werden muss. Was die Staaten oder die Länder, die Sie so kurz angesprochen haben, betrifft, ich habe die Erfahrung gemacht, dass vieles in der Geschichte dieser Länder während des Kommunismus nicht wirklich betrachtet, aufgearbeitet und in einen geschichtlichen Zusammenhang gesetzt werden konnten. Das ist erst jetzt möglich. Das heißt, da gibt es so eine Art neue Selbstfindung der Bevölkerung oder wie man sagen will, der Nation oder des Volkes, wie immer das mit diesen verschwommenen Begriffen man versucht, es auszudrücken. Also ich denke, da ist ein langer Stau gewesen von einigen Jahrzehnten von Fragen und Problemen, die nicht gestellt und nicht beantwortet werden konnten. Und das alles ist dann mit der neuen Freiheit genauso hochgekommen. Und die wirtschaftliche Situation ist da natürlich auch sehr, sehr wichtig. Es ist offensichtlich in vielen Staaten nicht so gelungen, diesen Übergang gut zu bewerkstelligen, von einer kommunistischen Plan- und Kommandowirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft, wo ich halt gern gesehen hätte, dass soziale Marktwirtschaft dort Platz greift. Aber wir stehen da wirklich vor einem ganz neuen Bündel, durchaus auch alter Probleme.
Jetzt weiß ich ja, Sie sind auch mit Kollegen, also Militärbischöfen und auch anderen Bischöfen in osteuropäischen Ländern in guten und regelmäßigen Kontakt. Sehen die erstens diese Herausforderungen genauso wie Sie und zweitens kann hier oder was tut hier die Kirche, um diesem Problem zu begegnen?
Ja, das ist recht unterschiedlich. Also die Situation in den ehemals kommunistischen Ländern ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Bei den Bischöfen hängt es genauso von der persönlichen Sicht auf die Dinge natürlich ab, wie man sich positioniert. Die Frage der Stellung der Kirche in einer demokratisch-pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft stellt die Kirche dort genauso vor große Herausforderungen, wie wir sie auch erleben. Allerdings mit der zusätzlichen Herausforderung, dass das Überleben im kommunistischen System ganz andere Verhaltensweisen und eine ganz eigene Mentalität auch gebraucht hat. Das heißt, die Frage eines Nationalgefühls zum Beispiel, ja, stellt sich erst jetzt und stellt sich in einer sehr, sehr starken Weise. Und da gibt es eben auch historische Erfahrungen, dass Kirchen in manchen Ländern mit dem Nationalstaat nach dem Ersten Weltkrieg oder mit der Nation, mit dem Volk ganz besonders verbunden waren. Das heißt, man greift dann natürlich immer auch auf Modelle zurück, die man schon kennt. Und das ist eine große Herausforderung.
Eine andere große Herausforderung, die gerade jetzt nicht neu ist, aber ja, rund um den Globus zieht, der Rassismus, bedingt durch die jüngsten Vorkommnisse in den USA, aber natürlich nicht nur, das war nur der Auslöser. Gibt es auch Rassismus im österreichischen Bundesheer? Wie begegnen Sie dem, so es ihn gibt?
Mir ist nichts in dieser Schärfe bekannt. Es ist klar, es gibt immer wieder mal Spannungen zwischen Gruppierungen verschiedener ethnischer Zugehörigkeit. Das kommt immer wieder durch. Ich habe von keinen großen Vorfällen oder Problemen gehört. Ich habe die Beurteilung, die viele Menschen hier haben, ist eigentlich die, das ist durch das militärische System einfach etwas, wird das in den Hintergrund gedrängt. Dort ist ganz einfach wichtig, die Aufgaben als Soldat durchzuführen. Und da gibt es natürlich eine auch ethnische Unterschiede übergreifende Kameradschaft. Also es kann durchaus sein, dass gerade die militärischen Anforderungen und das gemeinsame Erleben, dass man in ein System von Befehl und Gehorsam etwa eingespannt ist oder mit Dienstplänen und ungewöhnlichen Herausforderungen zu tun hat, ungewöhnlich in Bezug auf das zivile Leben, dass das einfach hilft, eine Gemeinsamkeit zu erzeugen, auch wenn man natürlich in durchaus in manchen Bereichen dann auch die Unterschiede kennenlernt. Das Bundesheer arbeitet allerdings sehr intensiv daran, sowas nicht aufkommen zu lassen, sondern hier tatsächlich eine Gemeinsamkeit zu formen, die ja für das Militär essentiell ist.
Ein anderes Thema, eine Herausforderung, die katholische Kirche vor allem in den letzten Jahren stark gebeutelt hat, Missbrauch und die damit verbundene notwendige Aufarbeitung und Präventionsarbeit. Auch die Militärseelsorge hat sich schon vielfältig mit diesem Thema und Problem beschäftigt. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, wir haben zunächst möchte ich mal darauf hinweisen, beim Militär geht es ja nicht vorrangig um die Frage der Beziehung zu Minderjährigen. Wir haben es ja mit erwachsenen Menschen zu tun, wo allerdings natürlich auch manches vorkommen kann, was in der Beziehung vielleicht nicht Missbrauch, aber doch, da geht es mehr um Fragen wie Missbrauch des Autoritätsverhältnisses, ja, zu Untergebenen. Also das ist eher eine Frage der Unternehmenskultur als jetzt wirklich eine Frage des Missbrauchs, wenn in der Diözese Schulen sind oder Kinderheime oder all diese Dinge. Allerdings muss man hier genauso die Menschen sensibilisieren dazu. Und wir arbeiten da sehr stark dran. Wir haben auch die Einrichtungen, die kirchenrechtlich vorgesehen sind, und beteiligen uns natürlich auch an den Einrichtungen und Maßnahmen, die für die Bischofskonferenz für unsere gesamte Kirche vorgesehen hat. Also hier, ich weiß, dass gerade diese Frage von Autorität, von Menschen, die einem sozusagen untergeordnet sind, dass das leicht dazu verführt, Macht auszuspielen. Und da muss man sehr, sehr achten drauf, und wir bemühen uns sehr, dass wir das mit den Mitarbeitern und auch von den Militärseelsorgern her auch tun. Sonst, mich hat diese Krise insgesamt außerordentlich entsetzt, betroffen gemacht. Ich blicke ja doch schon auf einige Jahrzehnte in der kirchlichen Arbeit zurück und bin in den 70er Jahren im Priesterseminar in Wien und Rom ausgebildet worden, habe Theologie studiert. Das war damals kein Thema. Es war einfach kein Thema, und zwar nicht nur in der Kirche, sondern auch gesellschaftlich. Da wurde nicht drüber gesprochen. Das Bild dessen einer Person, die Kinder missbraucht, das war so der Landstreicher. Also der Kinder da halt irgendwie abschleppt und missbraucht, aber wie tief das hineingeht in die gute Gesellschaft und in Institutionen, denen man dann zunächst einmal vertraut, das ist im kirchlichen Bereich sehr stark gekommen, aber jetzt kommt das hier auch immer wieder auch in der Gesellschaft auf. Ich denke jetzt nur an die gerade aktuellen Vorfälle, die entdeckt wurden in Münster, an diese Frage des Geschäfts mit Kinderpornografie. Wir stehen also hier tatsächlich vor einem gesellschaftlichen Problem, das man nicht nur in die Kirchen oder Religionsgemeinschaften sozusagen abschieben kann, sondern das ist ein echtes gesellschaftliches Problem, mit dem wir noch intensiv uns auseinandersetzen müssen in der Zukunft.
Ein anderes Thema: Sie sind als Bischof in der österreichischen Bischofskonferenz auch für Weltkirche zuständig. Sie waren vor einigen Monaten, im vergangenen Herbst, in Brasilien, haben dort sehr viel erlebt und gesehen mit einem starken auch sozialen Fokus. Wundert es Sie, dass dieses Land jetzt so stark von Corona betroffen ist?
Ja, man nimmt es mit Entsetzen zur Kenntnis, vor allem wenn ich auf meine Beziehungen, die ich jetzt dorthin habe, die verschiedenen Personen, Männer, Frauen, in der Kirche, aber auch außerhalb zurückblicke, denke ich, es ist schlicht unverantwortlich, hier so eine Strategie offensichtlich der Verweigerung hier durchzuführen. Wenn man sich das System anschaut, ja, das habe ich dort auch in vielfältiger Weise von den Menschen erfahren, dass doch von der Dominanz von Wirtschaftsinteressen sehr stark geprägt ist, wo auch Regierungen einen Fokus darauf setzen und hier auf die Bedürfnisse von Menschen wenig geachtet wird, ja sogar auf den Schutz von Menschen wenig geachtet wird, braucht man sich nicht zu wundern, dass dies jetzt so geschieht. Die Schilderungen, die ich bekommen habe in den Begegnungen dort, auch mit engagierten kirchlichen Gruppierungen, mit der Bischofskonferenz auch, ist, dass hier von der Kirche her ganz, ganz intensive Initiativen da sind. Sehr, sehr intensive Initiativen. Bei einem Besuch bei der Bischofskonferenz wurde uns auch erklärt, dass für die nächsten Jahre ganz stark der Schutz von Kindern im Mittelpunkt stehen wird. Also dies versucht man, und es wäre zu wünschen, dass die Menschen dort tatsächlich mehr Schutz haben und mehr Unterstützung auch, um diese Pandemie zu bestehen.
Sie waren mit der Dreikönigsaktion in Brasilien. Sie werden hoffentlich bald mit der Initiative Christlicher Orient in den Irak reisen. Das sind zwei von vielen Organisationen, die im Dachverband, und jetzt wird es schwierig, ich lese das lieber ab, sonst wird es peinlich, die im Dachverband der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission, Zitat Ende, vereint sind. Sie sind also auch hier quasi der bischöfliche Vertreter und geistlicher Assistent in dieser Organisation. Und jetzt gibt es einmal was Positives. Die haben, habe ich mir herausgeschrieben, im vergangenen Jahr insgesamt 104 Millionen Euro für verschiedenste Projekte im pastoralen, im entwicklungspolitischen Bereich für Entwicklungsländer aufgebracht. Und das ist, da muss man jetzt wieder sagen, leider ja wesentlich mehr als die staatliche Entwicklungszusammenarbeit so pro Jahr zusammenbringt. Einerseits erfreulich, andererseits aber auch irgendwie beschämend, dass vom Staat so wenig kommt. Jetzt mit der neuen Regierung kommt vielleicht ein bisschen mehr. Wie sehen Sie denn das oder welche Hoffnungen haben Sie denn auch in diese Richtung?
Was hier am wichtigsten wäre, ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Gerade meine die Beschäftigung mit der internationalen Situation, mit Sicherheit, Krieg und Frieden, hat mich dazu gebracht, immer mehr zu verstehen, dass wir auch als österreichischer Staat und als Europäische Union eingebettet sind in das ganze Netzwerk und die ganzen Konflikte und Widersprüche unserer Weltgesellschaft, unserer Völkerfamilie, wie es kirchlich oft heißt. Und ich denke, der erste Ansatz wäre zu verstehen, dass eine gute Entwicklungszusammenarbeit, eine gute Entwicklung in diesen verschiedensten Ländern, dass dies nicht nur für die Menschen dort natürlich und für christliche und menschliche Werte wichtig ist, sondern auch für uns wichtig ist. Also ich denke, Entwicklungszusammenarbeit und gelungene soziale, gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern ist eine Investition in unsere eigene Sicherheit, Investition in die Möglichkeiten von mehr Frieden, weniger Spannungen und das schlägt natürlich auch und wirkt sich auf uns auf, auch auf Europa und auch auf Österreich. Also hier wäre es sehr kurzsichtig, diesen Aspekt zu übersehen und ich bin sehr froh, dass wir diese Organisationen haben und dass die Spendenbereitschaft der Menschen da ist, dass wir also Mittel haben, die hier tatsächlich Projekte auf den Weg bringen können. Ich habe das jetzt gesehen bei meinem letzten Besuch in Brasilien, aber auch bei einem vergangenen Besuch im Senegal etwa, wie wichtig das für die Menschen ist dort, dass hier aus diesen Industrienationen Christen, Brüder und Schwestern da sind, die sich ihrer Anliegen annehmen und bereit sind, in der Zusammenarbeit mit ihnen, im Dialog mit ihnen, mit ihren Bedürfnissen Hilfe zu leisten. Das ist ganz entscheidend wichtig und je mehr man sieht, dass dies nicht nur zu bestimmten Zeiten wie zu Weihnachten etwa auch ein gesellschaftliches Engagement nötig macht, ich denke, dass wir dieses Bewusstsein stärken müssen, dass hier eine Weltgemeinschaft da ist, über alle Konflikte hinweg, in deren Entwicklung zu investieren, für alle gut ist.
Jetzt tun wir der Vollständigkeit halber noch ergänzt. Im Senegal waren Sie mit den päpstlichen Missionswerken, damit jetzt alle genannt sind. Sie haben Weihnachten angesprochen, es ist ein bisschen weit noch bis Weihnachten, aber trotzdem wünsche ich an das Christkind oder an die Regierung, was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft? Ganz konkret nämlich?
Ja, dass das ein politisches Anliegen und ein gesellschaftliches Engagement ersten Ranges wird.
Ich frage das deshalb, weil es natürlich auch Befürchtungen gibt, dass einerseits jetzt natürlich die Spendenbereitschaft der Österreicher aufgrund der Corona-Pandemie ein bisschen im Abnehmen sein könnte. Bis jetzt weiß man es noch nicht, aber die Befürchtungen gibt es. Und natürlich, dass auch dann die Verlockung in der Politik natürlich groß ist, dort zu sparen, nicht in diesem Bereich.
Ja, also ich kann sagen, dass die Verantwortlichen gerade in der Koordinationsstelle mir also mitgeteilt haben, dass es jetzt schon einen riesigen Engpass gibt, weil bestimmte Veranstaltungen, die normalerweise eben für diesen Spendenfluss sorgen, wie zum Beispiel der, ganz was anderes, der Familienfasttag, nicht durchgeführt werden konnten. Und dass es natürlich jetzt schon Probleme gibt, Projekte durchzuführen, die schon vereinbart wurden mit den Projektpartnern in verschiedenen Ländern und die jetzt nicht mehr durchgeführt werden können, was für die Menschen dort eine ziemliche Katastrophe darstellt. Und wir wissen im Moment noch nicht, wie wir dem begegnen könnten. Es kann nur eine, ja, ein Wahrnehmen dieser auf den ersten Blick so entfernten Probleme sein, die aber uns doch sehr nahe sind, durch diese Verflechtung, die engen Beziehungen, die wir in der Weltgesellschaft einfach haben. Also wie gesagt, das ist eine Investition in unsere eigene Zukunft, in unsere eigene Sicherheit und in den internationalen Frieden.
Ein anderes Thema noch kurz angeschnitten. Sie sind in der Bischofskonferenz auch für die Kontakte zu den Weltreligionen zuständig. Soll heißen, in Österreich vor allem auch Judentum und Islam. Ich behaupte jetzt einmal frech, die Beziehungen dümpeln so ein bisschen dahin, es plätschert in der freundlichen Begegnung dahin, aber so wirklich intensiver Dialog oder gemeinsame gesellschaftspolitische Projekte oder was auch immer oder interreligiösen Dialog auf einer bisschen intensiveren Ebene, ja, vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe wenig bemerkt in letzter Zeit. Warum?
Ich habe mehr bemerkt. Wofür ich zuständig bin, ist die Kommission Weltreligionen. Und da sind die Verantwortlichen aus den Diözesen, aus den Orden und mehrere Fachleute und Experten beisammen. Und das ist eine Art Koordinationsplattform der Initiativen, die es in den Diözesen gibt oder die auch die Orden machen. Und da gibt es natürlich einen intensiven Austausch. Was wir in der Kommission machen, ist eine jährliche Veranstaltung zu verschiedensten, auch sehr umstrittenen Themen. Das ist meistens in St. Virgil in Salzburg. Und das hat durchaus auch recht intensive Auswirkungen natürlich dann auf die tägliche Arbeit, die eben von diesen verantwortlichen Diözesen und Orden geleistet wird. Wir hatten jetzt letzthin eine mehrtägige Veranstaltung, etwa auch über die Frage der Schule. Das nächste, was wir machen werden, ist Religion und Geld. Da gibt es schon eine lange Tradition dieser jährlichen Veranstaltungen, die auch mit Publikationen dann auch veröffentlicht worden sind. Was ich am ehesten noch selber überblicken kann, sind die interreligiösen Beziehungen im Bundesheer. Und da muss ich sagen, mit den Verantwortlichen dort, also von der islamischen Seelsorge, auch die orthodoxe, die jüdische Seelsorge, die es gibt, habe ich sehr, sehr gute Beziehungen. Also was mich in dieser eher kleinen vielleicht Welt des Bundesheeres lernen kann, ist, dass es darauf ankommt, dass hier eine Dialogbereitschaft und Wertschätzung da ist, als Grundhaltung. Im Bundesheer ist es sicher so, niemand ist daran interessiert, die Arbeit im Bundesheer und die Sorge um die Soldaten hier mit religiösen oder theologischen Auseinandersetzungen oder Konflikten zu beeinträchtigen. Da wird vielleicht manches Mal unter den Tisch gekehrt. Da ist es natürlich auch nötig, dass man Probleme anspricht, dass man die wirklich austrägt. Aber grundsätzlich, und das glaube ich auch für die gesamte Gesellschaft, ist eine Situation, in der eben die Wertschätzung des anderen, der Respekt vor dem anderen, den man sich ja auch selber wünscht, da ist. Alles andere kommt dann. Aber wenn diese Grundhaltung da ist, ist ein Fundament gelegt. Da kann man dann Dialog führen, da kann man Auseinandersetzungen führen, da kann man auch kontroversielle Positionen angehen. Aber wenn das in einer guten Atmosphäre geschieht, dann ist das schon ein guter Weg. Ob da mehr oder weniger geschieht, ist dann meiner Meinung nach nicht so entscheidend, sondern entscheidend sind die täglichen Wahrnehmungen, Wertschätzungen. Es gibt natürlich viele Probleme auch. Das sind oft nicht einmal so sehr religiöse Kulturen, sondern eher kulturelle Probleme von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen etwa kommen. Gefährlich wäre es, hier sozusagen Unterschiede hochzuschaukeln, hochzustilisieren als unlösbare Probleme und als entgegenstehende Weltentwürfe oder sowas, die man absolut überhaupt nicht integrieren kann. Also da traue ich unserer Gesellschaft schon sehr viel mehr zu.
Ein kleiner Exkurs nur für unsere Zuhörer. Wir machen dieses Gespräch hier im Haus der Militärseelsorge im 13. Bezirk und es ist eben die Müllabfuhr vorbeigefahren, nur damit man die Hintergrundgeräusche entspricht. Also es waren keine Panzer, es war, glaube ich, nur die Müllabfuhr, die hier vorbeigefahren ist. Herr Bischof.
Also zu den Panzern fällt mir eine kleine Anekdote ein. Wir haben natürlich auch immer, mein militärisches Büro ist in der Stiftskaserne, in der Stiftgasse, und da haben wir natürlich auch immer Besuch auch von Sternsingern, die kommen. Wir waren ganz aufgeregt und haben mich gefragt, habt ihr Panzer hier? Ich habe gesagt, nein, hier gibt es keine Panzer in dieser Kaserne, da werden Kurse gemacht, Unterricht. Schade.
Ja, also auch hier werden wir keine Panzer finden, vermute ich. Kommen wir zurück, 5 Jahre Bischofsjubiläum. Sie wurden Mitte Juni zum Bischof geweiht und da ist dann immer knapp danach die Bischofskonferenz in Mariazell angesetzt. Das ist eine uralte Tradition, geht zurück ins 1. Jahrhundert oder ein bisschen später halt. Wie sind Sie denn von Ihren Bischofskollegen aufgenommen worden, als Frischling? Inzwischen sind Sie ein alter Hase, aber damals als Frischling?
Ja, ich würde sagen, so mittelalterlich. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Ich habe mich sehr gefreut über die Aufnahme. Ich habe ja von den Bischöfen schon viele auch aus meiner Tätigkeit als Leiter des Instituts für Erlehrung und Frieden gekannt. Nein, die Aufnahme war sehr schön und hat mich sehr ermutigt.
Alter Hase habe ich gemeint, Sie sind jetzt doch schon einer der Bischöfe, die schon länger im Amt sind. Es gab jetzt einige Ernennungen auch seither schon. Wie würden Sie denn die Arbeit in der Bischofskonferenz sowohl vom Inhalt her als auch von der Atmosphäre her beschreiben?
Ja, die ist wirklich von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Sehr kooperativ, also es gab Zeiten, die ich ja von außen miterlebt habe, aber da wurde mir vom Bischof auch erzählt, da war es von sehr, sehr vielen Spannungen und Konfrontationen geprägt, die ja bis in die öffentliche Auseinandersetzung hineingegangen sind vor 2, 3 Jahrzehnten. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt eine gute Zusammenarbeit. Wir können recht offen über alles diskutieren. Das, was uns jetzt bevorsteht, ist natürlich der Wechsel im Bereich des Vorsitzenden. Und da wird die Wahl wohl in der kommenden Sitzung der Bischofskonferenz in Mariazell wohl vorgenommen werden. Es gibt dann natürlich immer jeder Bischof und auch jeder Vorsitzende der Bischofskonferenz hat natürlich auch seinen eigenen Stil, seine persönliche Art, die Dinge anzugehen und sich einzubringen. Wie unterschiedlich das eben auch sein kann, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als der Bischof Johann Weber den Vorsitz übernommen hat und in seiner Art das wieder ganz anders gemacht hat als sein Vorgänger. Also ich bin schon neugierig, wen wir wählen werden und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Inwieweit ist es überhaupt von Bedeutung oder wichtig, wer jetzt den Vorsitz hat? Denn die Kirche in Österreich ist ja letztlich diözesan verfasst. So richtig reinreden kann er Ihnen ja nicht, der Vorsitzende, in Ihre eigene Diözese. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich gut, wenn man gut miteinander kann und gemeinsam am Strang zieht, was die Kirche in Österreich als Gesamte betrifft.
Ja, also der Vorsitzende hat natürlich intern für uns eine große Bedeutung, weil er in der Lage sein muss, die unterschiedlichen Meinungen, Gesichtspunkte zusammenzuführen und für eine gute Auseinandersetzung zu sorgen. Da ist zwar jeder daran interessiert, aber der Vorsitzende hat halt hier eine besondere Funktion, auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ja manchmal so die irrtümliche Annahme, der Vorsitzende der Bischofskonferenz wäre der Vorgesetzte der Bischöfe, was ja nicht der Fall ist, wie Sie richtig gesagt haben. Hier diese Vermittlungsfunktion wahrzunehmen und auch kontroverse Themen in einer Auseinandersetzung in eine gute Richtung zu lenken, ist schon eine sehr herausfordernde Aufgabe. Und wie gesagt, ich warte jetzt, wer der nächste Vorsitzende sein wird und möchte mich auch an dieser Stelle beim Herrn Kardinal bedanken für seine wirklich lange Tätigkeit in diesem Bereich, die sicher nicht leicht ist.
Aber es ist vermutlich auch nur Diözesanbischof zu sein, auch nicht so leicht. Wenn Sie die letzten 5 Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, was ist Ihnen gut gelungen und gibt es auch was, was wirklich in die Hose gegangen ist?
Ja, vielleicht noch zum Bischof. Das, was mich sehr beeindruckt hat, als ich mich auf die Weihe vorbereitet habe, ist die Tatsache, dass der Bischof nicht nur Diözesanbischof ist, sondern dass hier die theologische Theorie ja die ist, dass der Bischof Teil eines Kollegiums ist. Eines Kollegiums, und das von allen Bischöfen in der ganzen Welt geformt wird, unter dem Vorsitz des Papstes. Das hat schon ein mehr an Dimension drinnen, als wenn man sagt, ja, der hat halt seine Diözese und das ist es. Also diese Gesamtverantwortung hat mich sehr beeindruckt, die ich habe. Was mir gut gelungen ist und was in die Hose gegangen ist, also da kann ich ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Sie werden auch ganz unterschiedliche Meinungen finden, wenn Sie Mitglieder meines Ordinariats befragen. Worum ich mich bemüht habe, ist das, wovon ich schon oft gesprochen habe. Der Bischof muss in der Lage sein, auf vieles zu hören, wirklich einen intensiven Austausch zu pflegen, bei Kontroversen zuzulassen, Probleme, die anstehen, nicht zu überblicken, obwohl man sich natürlich vielleicht in menschlich verständlicher Tendenz die manchmal so manche Kontroversen und Auseinandersetzungen zu vermeiden trachtet. Aber da ist es dann wichtig, die richtige Zeit zu finden. Die richtige Zeit, die richtige Gelegenheit, um hier auch vielleicht kontroversielle oder auch schmerzliche Themen anzusprechen und dies so wahrzunehmen, dass es dann möglich ist, eine Entscheidung zu treffen, die sicher dann in vielen Fällen nicht von allen mitgetragen wird und dann doch die innere Kraft zu haben, zu dem, was ich als Bischof dann doch nach Konsultation und Gespräch für richtig erachte, auch durchzustehen. Was an sich recht gut gelungen ist, und das ist vielleicht ein Thema, das jetzt sich ergibt, weil wir da gerade ein Interview führen, ist unsere Öffentlichkeitsarbeit, die sich wirklich sehr, aus meiner Sicht heraus, sehr, sehr verbessert hat im Gegensatz zu früher. Ich bin auch dabei, im Moment das Militärordinariat, also das Büro, das militärische Büro auch neu zu ordnen. Wie ja schon bekannt geworden ist, gibt es einen neuen Generalvikar. Und wir haben hier durchaus einiges vor, weil wir im Ordinariat durch die Situation im Bundesheer, durch die gesellschaftliche Situation, Religion und Beziehung in der Gesellschaft, aber auch personell vor neuen Herausforderungen stehen, dass wir die neu angehen. Also es wird jetzt mit diesem Wechsel des Generalvikars auch neue Initiativen geben, um die, ja, ganz nüchtern auch die Organisation besser aufzustellen.
Können Sie schon einen kleinen Tipp geben, in welche Richtung es geht, ohne zu viel vorwegzunehmen?
Ja, da geht's vor allem um die Entscheidungsabläufe zum Beispiel, um die Verteilung von Verantwortung, um die Beteiligung auch unterschiedlicher Gremien und Räte, die da sind, dass wir da einen neuen Prozess starten. Was mir auch ein Anliegen wäre, ist die Durchführung der Beschlüsse der Synode, die mein Vorgänger 2013 veranstaltet hat, einmal ins Gespräch zu bringen und zu sehen, was wir aus diesen Anliegen und Beschlüssen, die dort gefasst werden, für unsere heutige Situation machen können. Da waren immerhin 450 Teilnehmer dort aus ganz Österreich. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis für alle. Und die Durchführung dieser Beschlüsse, die hängt noch etwas in der Luft.
Was sind denn Ihre Wünsche für die kommenden 5 Jahre? Sie haben 3 Wünsche ans Christkind, wieder einmal.
3 Wünsche ans Christkind. Ein großer Wunsch, den ich habe, ist der, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl oder Gemeinschaftsempfinden im Militärordinariat entwickeln, Es ist für eine territoriale Diözese, es ist etwas einfacher, trotz unterschiedlicher Unterschiede, die es natürlich auch gibt. Ich meine, ich habe das jetzt in Kärnten gesehen, da sind Täler unterschiedlich, ja, und Ost und West unterschiedlich und so weiter. Aber es ist doch eine eher kompaktere Gemeinschaft an einem Ort, wo die Mentalität doch ja, im Großen und Ganzen gleich ist. Im Militärordinariat gibt es die Herausforderung, dass wir zwischen Bodensee und Neusiedlersee doch mit ganz unterschiedlichen auch kirchlichen Traditionen, Vorstellungen, Organisationsstrukturen, Mentalitäten zu tun haben, die wir auch kirchlich irgendwo zusammenführen müssen. Und da würde ich hoffen, dass es uns gelingt, hier ein auch grenzüberschreitendes, kann man sagen, Gemeinschaftsempfinden zu entwickeln. Es gehören alle Mitglieder des Ordinariats, gehören auch zu Diözesen, selbstverständlich. Aber dass es uns hier gelingt, das Bewusstsein, dass wir eben Kirche von, mit, unter den Soldatinnen und Soldaten sind, das zu stärken. Das wäre also ein Wunsch, den ich wirklich formulieren kann.
Ich würde Sie zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch persönlich fragen, was sind eigentlich Ihre spirituellen Quellen, aus denen Sie schöpfen für Ihre Arbeit, für Ihr Leben?
Spirituelle Quellen sind für mich ganz besonders Stundengebet und Liturgie, sind Gespräche mit Freunden, priesterlichen, aber auch anderen, die ich habe, und die Auseinandersetzung mit all den Fragen, die sich eben aus meiner Verantwortung ergeben. Ich finde das eine spirituelle und geistliche Frage, wenn ich mich auseinandersetze mit Fragen um Einsätze, Krieg und Frieden, Ethik oder auch eben mit der großen Frage der Weltgemeinschaft oder der Sorge auch für andere Menschen in der Welt. Die Auseinandersetzung damit führen mich ja immer wieder zu Grundfragen des Glaubens, und die Begegnungen mit den Menschen stärken mich.
Dankeschön. Bitte.